Das ist der Stammtisch vom RefLab.
Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Hallo miteinander, willkommen beim Stammtisch. Wir sind zurück aus der Body, zurück aus der Sommerpause. Ich bin da wie immer mit dem Stefan Jütte vom RefLab.
Hallo zusammen.
Und vis-à-vis von mir sitzt Anouk Holthäusen. Sie ist eine Redaktionskollegin von mir bei Reformiert und hat jetzt gerade ein sehr spannendes, gut recherchiertes Dossier geschrieben über Blutrache in Albanien. Anouk ist studierte Ethnologin, hat darum auch, kann das immer wieder kombinieren, die wissenschaftliche Herangehensweise mit dem Journalismus. Und zuerst würde mich interessieren, Anouk, wie in Gott aller Welt kommt man auf die Idee, ein Dossier zu machen, zu Blutrache, zu recherchieren, zu Blutrache in Albanien?
Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Das eine ist, wir machen ja bei Reformiert manchmal zweimal im Jahr eine Auslandreportage und ich habe wahnsinnig Lust gehabt, wieder mal eine zu machen. Und dann bin ich eigentlich darauf gekommen, weil ich vor einem Jahr wollte einen Monat Auszeit nehmen und mit meinem Partner durch Albanien reisen. Dann ist das ins Wasser gefallen wegen dem Lockdown bzw. wegen den Einreisemassnahmen. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass ich es nochmal versuche, dieses Jahr im Rahmen von meinem Beruf.
Also hast du quasi Stadtferien?
Stadtferien habe ich jetzt eine Reportage gemacht. Nein, und mich hat der Balkan eigentlich schon immer fasziniert. Keine Ahnung wieso, vielleicht weil mein erster Freund ein Bosnier war, als Teenagerin. Und ich habe auch im Umfeld von meiner jüngeren Tochter, sie hat albanische oder kosovarische Bekannte. Und ich habe immer gedacht, ich muss mal mehr wissen über das Land. Ich meine, bei uns leben 250'000 albanischstämmige Menschen. Und ich weiss eigentlich wenig darüber. Und so habe ich mir überlegt, machen wir Reportage dort. Ich habe immer von dem Thema Blutrache immer wieder mal etwas darüber gelesen. Als Ethnologin interessiert mich so Wertesystem. Und habe dann eigentlich per Zufall im Internet gesehen, dass auch Kirche da recht involviert ist. Und habe gefunden, das passt bestens in unsere Zeitung.
Stichwort Kirche, jetzt ist ja Blutrache, wo man so etwas, wo man eher mit Islam assoziiert. Du hast mir ja das Buch gegeben von Ismail Kadare, ein grosser albanischer Schriftsteller, der heisst «Der zerrissene April». Können wir dann in den Shownotes noch verlinken.
Machen wir.
Und dort bin ich auch darüber gestolpert, da haben wir auch schon darüber geredet. Da hat vorne drauf ist ein Bild von einer verhüllten ägyptischen Muslima. Und offensichtlich ist das Cover auch ein schöner Gruß an den Fischer Verlag. Auch in Albanien überall in den Buchhandlungen. Und als ich dann das Buch aber gelesen habe, dann merke ich, dass da vom albanischen Hochland die Rede ist, wo in jedem Wirtshaus ein Kreuz hängt, wo es Klöster hat, wo Priester vorkommen. Also im Buch kommt kein einziger Muslim vor, sondern ausschließlich Katholikinnen und Katholiken oder einfach Christen. Also ist das so ein Klischee, das du auch mitgenommen hast auf Albanien? Oder hat sich das auch total widerlegt dort?
Ich hatte selber das Klischee nicht gehabt, weil ich ein bisschen schon etwas gewusst habe, aber ich merke, dass das weit verbreitet ist. Also wenn ich jetzt Leute erzähle, dass ich über Blutrache in Albanien einen Artikel geschrieben habe, dann fragen alle, das ist doch etwas Muslimisch und das ist wirklich überhaupt nicht. Also es ist eigentlich, man weiss nicht mal genau, wo es die Wurzel hat. Es ist im Mittelalter, also das Gewohnheitsrecht, auf dem die Blutrache basiert ist, die gründet sicher bis ins Mittelalter, noch weiter zurück. Und sie hat sich, die Blutrache hat sich eigentlich vor allem eben in Nordalbanien etabliert, wo vor allem Katholiken leben.
Das, was du jetzt angesprochen hast, das Gewohnheitsrecht, das gibt es ja seit 20. Jahrhundert auch in verschriftlichter Form als Kodex. Das ist der Kanun. Und dort drinnen sind ja praktisch alle Lebensbereiche geregelt. Und eben unter anderem auch, was mache ich, wenn ein Familienmitglied von mir umgebracht wird oder Opfer von einer fahrlässigen Tötung oder whatever wird. Warum spielt der Kanun bis heute noch eine wichtige Rolle?
Ich denke, das hat fest mit der Struktur vom Staat zu tun. Also Albanien kennt noch gar nicht lange eine staatliche Struktur. In dem Sinn, also bis 1990 war ja 40 Jahre lang Kommunismus gewesen. Dort war natürlich sehr ein starker Staat gewesen, aber nachher ist der sehr zusammengebrochen. Es hat eigentlich kein Justizsystem gegeben, sicher 10, 15 Jahre, oder das hat sich im Aufbau befunden. Und dort ist der Kanun einfach wie nochmal erstarkt, weil er eine verlässliche Referenz war für die Leute, die stark eigentlich im kulturellen Gedächtnis verankert ist.
Ja, hast du wahrscheinlich noch eine Generation gehabt, die sich noch an das erinnert hat, oder? Und das Kommunistische ist nicht mehr da. Was mich mega beeindruckt hat, ich bin so jemand, wo, wenn ich Beiträge lese, schaue ich gerne die Fotos zuerst an. Und es gibt so den einen Beitrag, wo der Marc Mescha so eine Hauptfigur ist. Und dort gibt es ein Bild, wie er neben seiner Frau sitzt und er sieht aus wie so eine ältere, ehrlich gesagt jetzt eher harmlose, interessante Mann. Und der hat eine ganz spannende Geschichte, weil er hat jemanden verloren in seiner Familie. Der ist getötet worden von einem anderen, also sein Neffe, Marasch heisst er, glaube ich. Und der ist getötet worden vom Mirgen, das ist eigentlich ein Kollege von ihm, und die sind durch die Strasse gelaufen und irgendwie betrunken gewesen, und der eine schießt und trifft ihn. Und jetzt, was mich so beeindruckt hat, wie der Marc Mescha schildert, ich habe immer wieder probiert, von dieser Blutrache Abstand zu nehmen. Aber das ganze System hat nicht funktioniert. Ich bin eigentlich immer nur verarscht worden. Also der Prozess ist nicht vorwärts getrieben worden. Man hat es verschleppt. Entweder ist unser Anwalt nicht gekommen oder der Termin ist verschoben worden oder all das. Ist der Kanun vielleicht darum so wichtig, weil das Justizsystem selber, also jetzt gar nicht das Rechtssystem gibt es ja, aber das Justizsystem vielleicht nicht überall so funktioniert, wie sich Leute das würden wünschen.
Ja, also ich denke, im heutigen Albanien ist das sicher so. Er hat es ja versucht, er hat ja eigentlich von Blutrache abgesehen gehabt. Also das ist ja damals 1997 passiert, wo sogar die meisten Blutrachefälle überhaupt gegeben hat.
Okay.
In diesen Jahren in Albanien. Und er hat eigentlich beschlossen gehabt, aus einer tiefen religiösen Überzeugung, er will nicht töten, er will nicht rächen, hat den justiziellen Weg eingeschlagen, zumindest versucht, hat sich einen Anwalt gesucht und ist dann eigentlich nie weitergekommen. Also das Gericht oder auch der Anwalt scheint bestochen worden zu sein. Und also wenn man ein Justizwesen hat, wo dem bis heute viele Menschen nicht vertrauen, also ich glaube, sämtliche Leute, die ich begegnet bin in Albanien, haben gesagt, sie glauben überhaupt nicht an Gericht. Also wenn man da nicht vertrauen kann, dann greift man auf etwas zurück, wo man kennt oder in das man Vertrauen hat. Und ich glaub gar nicht, dass so viele Menschen den Kanun noch kennen heute oder auch die einzelnen Absätze, aber es ist wie ein Buch, oder einen Code, nennen sie den, wo sie, ich glaube, die groben Züge kennen. Und sicher das Thema Blutrache, wo dort natürlich eine grosse Rolle drin spielt. Und auf das sie sich beziehen. Aber so die ganzen Regeln, wo im Kanun, also der Kanun regelt eigentlich Blutrache, wie die muss ablaufen. Und die Regeln werden überhaupt nicht gross befolgt, gemäss dem, was ich gehört habe. Aber es ist gleich so, der Kanun, der taucht immer wieder auf, so als grosses Wort von, ich denke, wo auch Symbol steht für eine gewisse Gesellschaftsordnung.
Ja.
Also wo es eben heute gar nicht gibt im modernen Albanien. Ja. Also es läuft genau. Vieles schief im Moment, gerade in Sachen Justiz und Mafia, Korruption, organisierte Kriminalität. Politiker scheinen involviert zu sein. Also ich denke, da ist immer noch ein grosses Misstrauen. Und darum, glaube ich, hat so ein Kanun eine starke Ausstrahlung, weil es ein Halteseil ist in einer gewissen Form.
Also ist das, könnte man sagen, er wird ein bisschen idealisiert. Also das Bild früher noch in unserem Hochland, da hat es noch hat's die da oben, das Tirana, noch nicht gebraucht. Und die korrupten Politiker, und da haben wir uns noch selber organisiert. Und die Sippen haben sich unter da, also das sind eben, das kommt ja auch vor, da sind wir noch Männer gewesen und haben das unter uns geregelt. Also ist es auch so ein bisschen Idealisierung von so einer Gesellschaft, wo gar keinen Staat braucht, weil sie sich selber organisiert. Und eben gerade der Kommunismus ist ja auch etwas aufgepfropft. Mhm. Etwas, also ist der Staat ja auch ein Gegenpol. Mhm. Korruption ist im Sozialismus hinter diesen Parteikader sowieso verbreitet gewesen. Also einfach so die Erfahrung, wenn man das Recht nicht in die eigene Hand nimmt, dann werden wir verarscht.
Ich denke schon, also ein Stück weit Idealisierung, aber auch weil also die staatlichen Strukturen haben bis heute gar nicht können, gar nicht können beweisen, dass sie funktionieren. Also sie haben schlichtweg noch gar nicht funktioniert, oder? Also unter dem Enver Hoxha war es eine brutale Diktatur gewesen. Nachher war es Chaos gewesen. Also die Republik Albanien ist relativ ein junger Staat. Oder ist seit, ich meine 1990, das ist noch nicht lang her, seit eigentlich dort versucht, ein Staat sich zu entwickeln oder aufzubauen. Und ich glaube, in dem Innen hat die Tradition von einem Staat, von einem Land oder einer Nation, die eigentlich sehr clan-orientiert Aufbau war, die kann nicht von heute auf morgen oder vielleicht auch nicht innerhalb von 30 Jahren eigentlich von dem Clan-Denken in ein Vertrauen an den Staat hineinwachsen, weil also, das hat es nie gegeben. Und, also, ich meine, da haben wir natürlich eine viel längere Tradition in der Schweiz. Mhm. Aber ich glaube, das ist, also ich glaube, das Land befindet sich in einem riesen Umbruch, was das betrifft.
Mhm. Jetzt die ganze Geschichte, die du erzählst von Marc Mesha, die ist ja wirklich auch ultra dramatisch am Anfang, oder? Also sein Neffe stirbt in seinen Arm, kann man eigentlich sagen. Ja. Und sagt ihm dann quasi so in den letzten Atemzügen noch, wer sein Mörder ist.
Ja.
Also Mörder, eben offensichtlich
ja. ist also ja, mit dem Gewehr umgespielt. Wir würden nicht vom Mord reden, oder?
Sondern aber die haben mit dem Gewehr
umgespielt. So.
Genau. Und dann hat sich ein Schuss gelöst.
Genau. Ja. Aber er sagt ihm das, oder? Und dann hat er am offenen Sarg gibt quasi der Vater vom Marasch die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn jetzt jemand sagt, dass es ist und dass es nicht extra gemacht, dann verzichten wir auf alles und verzeihen und vergeben. Und das passiert nicht. Sondern aus der Familie vom Mirgen, wo das passiert ist, werden dann Verdächtigungen gegen andere Güsser. Mhm. Das kommt zu einer riesen Verschleppung. Und was immer wieder vorkommt, ist so, einerseits natürlich ist das für Marc Mesha vielleicht schlimm, weil das nicht aufgearbeitet wird, das ist die eine Seite, aber das andere ist ja auch so die Beschädigung von einer Familie-Ehre.
Mhm.
Und das ist mir ein paar Mal aufgefallen in diesem Text, dass es Konnex gibt zwischen Blutrache und einer Familie-Ehre, wo wieder muss hergestellt werden. Mhm. Ist das etwas, wo du jetzt nach deiner Recherche, würde ich sagen, noch eine wichtige Rolle spielt? Oder ist das irgendwie so ein archaischer Überrest, wo wir jetzt quasi so, ich sage jetzt so, westeuropäisch einfach ein bisschen überhöhen und so sagen, ja, die mit ihrer Scham- und Ehrekultur dort. Wie würdest du das gewichten? Ist das noch etwas Wichtiges?
Ich habe mich jetzt natürlich vor allem mit der Geschichte von dem Marc Mesha befasst, wo das, glaube ich, eine grosse Rolle spielt. Ich kann es für die anderen Fälle nicht sagen. Also die Leute, mit denen ich geredet habe, die haben das schon immer wieder erwähnt, dass die eher eine grosse Rolle spielt. Es scheint aber auch sich zu verwischen. Ich weiß nicht, er ist 82, er ist vielleicht von einer anderen Generation. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei einem 40-Jährigen gleich würde spielen. Ich vermute weniger. Also es hat mir auch der Psychologe, der auch in der Reportage vorkommt, der alte Nika, hat gesagt, heute die jüngeren Albaner, die sind viel individueller unterwegs, die kümmern sich nicht mehr so sehr, was die anderen sagen. Die träumen eigentlich, statt von der Ehe träumen sie eigentlich mehr von einem grossen Auto und Reichtum.
Also aber ich kann mir vorstellen,
Status genau. Mhm. Und ich denke, bei den Älteren, vermute ich, kann ich wirklich nur sagen, spielt das noch mehr eine Rolle, ja.
Mhm.
Und bei ihm ganz sicher, also das ist, glaube ich, die ganze Dramatik in dieser Geschichte. Eben, er kann ja er kämpft immer noch so um seine Ehre und hat darum immer noch Gedanken, dass er vielleicht doch noch letztendlich muss jemanden von dieser Familie, von dem Täter umbringen, um etwas wiederherzustellen, was für ihn noch nicht wieder instand gesetzt worden ist, obwohl der Mann ja verurteilt worden ist.
Genau, und ja, nachher wirklich eigentlich vielversprechende Prozesse gegeben, die dann leider total ist, ja, hintertrieben worden ist von dem Onkel. Aber das kann man ja nachlesen.
Ja, aber ja, das fände ich vielleicht noch interessant. Ja. Eben, Blutrache ist ja das eine, aber der Kanon gibt ja auch die Möglichkeit von der Versöhnung. Das ist ja die andere Seite vom Kanon. Du lässt auch einen Mediator auftreten, da, der Jean Marco, wo ja interessanterweise eigentlich auch mit dem Kanon arbeitet, ja, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe. Kannst du vielleicht noch von dieser anderen Seite vom Kanon reden, weil Blutrache eben ist ja so das, wo die Schlagzeilen generiert, aber es gibt ja noch die andere Seite.
Ja, also gemäß Kanon kann eben, wenn jemand von meiner Familie getötet wird, habe ich das Recht, zurückzutöten, oder meine Familie kann vergeben, und von dem Recht machen auch immer wieder Familien Gebrauch oder haben Gebrauch gemacht, und
wie läuft das ab?
Das sind oft mehrjährige Rituale. Also ich glaube, das fängt ganz vorsichtig an. Also ich habe das ja auch beschrieben, zum Beispiel mit dem Pater Raffaele in meiner Reportage, wo ab dem Moment, wo eigentlich das Opfer beerdigt worden ist, nimmt er Kontakt auf mal mit der Opferfamilie, also mit der Familie vom Opfer, nimmt erstmal Anteil und trägt die Gefühle mit, die sie haben. Ich meine, es ist immer ein Verlust natürlich von einem Menschen. Und dann, so wie er mir das erzählt hat, bringt er nach irgendeiner Zeit dann mal, also es kann 2, 3, 4 Jahre gehen, das Thema auf, ob eigentlich auch eine Versöhnung in Frage käme. Also das gehört dann natürlich auch aus den Gesprächen raus. Er nimmt dann auch manchmal irgendeine Verwandte mit, wo er weiss, die könnte die Familie vielleicht dazu motivieren. Und dann, ab dem Moment, wo er die Bereitschaft spürt, geht er jeweils zu der Familie vom Täter und deponiert das mal. Und dann trifft er eigentlich beide Familien über Jahre und diskutiert mit ihnen, was möglich ist. Und was übrigens auch Imam macht, also das sind nicht einfach nur katholische Priester, das sind eigentlich Respektpersonen, sind in muslimischer Familie kommt eher ein Imam, aber es kann auch ein katholischer Priester sein, oder es kann ein Dorfältester sein, oder ein Mediator, wo der Jean Marco, der von einer NGO ist. Mhm. Also es muss eine Respektperson sein, oder eine respektierte Person. Und dann ganz am Schluss gibt es dann irgendwann mal ein Versöhnungsritual, das ähnlich abläuft, egal in welcher Religionsgemeinschaft das ist. Mhm. Aber wo ja.
Und das ist einfach Versöhnung und Vergebung, oder gibt es gleich noch irgendeine Gegenleistung, wo die Täterfamilie muss erbringen? Also langen sie, wenn sie sich entschuldigen, oder muss Geld fliessen, oder muss sie sich irgendwie, weiß auch nicht, erniedrigen? Oder?
Nein, es langt, wenn sie sich dazu erklärt, in einem öffentlichen Ritual, aber scheint fliessen manchmal auch Gelder, das weiß ich, aber das habe ich... Mir hat niemand so eine Geschichte erzählen, aber das scheint schon der Fall zu sein.
Aber so die Öffentlichkeit ist eine wichtige Rolle.
Öffentlichkeit, also
quasi die Gemeinschaft erfährt die Wahrheit und man steht quasi zu seiner Schuld, so
genau,
öffentlich.
Ja. Und in dem Ritual besucht ja dann auch die Familie vom Täter, geht ins Haus von der Familie vom Opfer, und dort findet das Ritual statt und nachher isst man zusammen und man trinkt zusammen.
Und trinkt Kaffee, gell?
Genau, man trinkt Kaffee und ab dem Moment ist es eigentlich wieder gut.
Mhm. Aber das setzt voraus, dass die beiden Familien oder Sippen sehr geschlossen bleiben, oder? Da darf niemand ausscheren. Also das ist ja genau in der Geschichte, die du erzählst, ja passiert. Da ist dann irgendein Onkel gekommen und hat gesagt, nein, ich mache da nicht mit. Und dann ist fertig.
Dann ist das Fernsehen gegangen, ja. Und hat jetzt eben alles über den Haufen geschmissen.
Genau. Ja. Ja. Und so bis dorthin lebt man ja in einer Ungewissheit. Und für viele Familienangehörige, weil sich ja die Blutrache nachher nicht nur auf die Person bezieht, die quasi die Tötung gemacht hat, oder? Sondern eigentlich auch noch auf sein Umfeld. Bedeutet das ein Leben in Isolation?
Ja,
und du schilderst ja dort dann auch von einer Lehrerin auf der einen Seite, von einem Psychologen auf der anderen Seite, der genau mit dieser Isolation zu tun hat und schafft, oder?
Ja, genau. Also wenn von meiner Familie oder Verwandtschaft, wenn mein Bruder jemand anderen umbringt in einem Konflikt, dann geht man davon aus, dass die Rache könnte stattfinden und darum leben heute auch noch. Also anscheinend, gemäß offizieller Zahl, immer noch 800 bis 900 Familien, die leben eigentlich bis zu dem Moment, wo die Geschichte gelöst ist, ob das jetzt die Rache ist oder die Vergebung oder ein Gerichtsurteil, verlassen sie das Haus nicht mehr.
Weil, und das betrifft alle. Also wenn du jetzt sagst, dein Bruder, also du als Schwester, wärst du auch betroffen oder sind das nur Männer?
Ja,
also, oder geht es bis raus auf Cousin und Onkel und Cousin? Also, ja, also wie weit raus geht denn das?
Gemäß Kamerun ursprünglich eigentlich die männliche Blutlinie. Also wer gehört da noch dazu? Da, wenn jetzt mein Bruder ist, wäre das noch mein Vater und sein Sohn und sein Cousin.
Genau.
Ich bin gar nicht sicher, wie weit es geht. Frauen eigentlich nicht. Aber das hat sich eben scheinbar verändert in den letzten Jahren. Es sind auch Frauen und sogar auch Kinder, was eigentlich tabu ist, umgebracht wurden, auch Mädchen. Und darum sind das oft ganze Familien, die dann auch komplett verarmt.
Also das ist ja so eine krasse Geschichte, oder? Du beschreibst da ja noch jemand von einem Kind, was mit 11 oder so gesagt worden ist, du musst dann mal,
später mal
deinen Bruder rächen, oder?
Ja, also im Moment, wo das passiert, ist das Kind, glaube ich, 3
anfangs,
oder?
Wo man sagt, wenn du 18 bist, musst du dir den Fall rächen. Noch schnell, es gibt übrigens auch in der Schweiz, also es gibt viele Familien, die auch geflüchtet sind wegen so Geschichten. Es gibt und wo Asylgesuch gestellt haben, auch in der Schweiz, weil sie von Blutrache bedroht sind.
Ja.
Da weiss ich von 2 Familien bei uns in der Region.
Okay. Ja. Jetzt haben wir über etwas geredet, wo man könnte sagen, ja, das ist ja irgendwie aber trotzdem weit weg von uns. Eben, du sagst, es sind Leute hierher geflüchtet wegen dem. Wir haben viele albanische Familien, die in der Schweiz leben. Also von dem her, dort gäbe es einen Konnex. Für mich ist noch ein anderes Thema, das mich beschäftigt hat und wo ich finde, das hat ganz viel mit uns zu tun. Und das ist so die Frage, wie geht man eigentlich mit Schuld um? Und du hast hier verschiedene Personen in deinen Reportagen, die mit Schuld irgendwie umgehen müssen. Eben der eine ist der Priester, der Raffaele Gagliardi, wo wir schon darüber geredet haben, der so Versöhnungsrituale anbietet. Der andere ist der Gin Marcu von der Nationalen Versöhnungskommission. Du schreibst auch, dass dort der Imam involviert sind und nochmal andere Leute. Es scheint ein Bedürfnis zu geben, über das raus, was jetzt einfach recht ist oder das, was man kann vollziehen, irgendwie mit Schuld umzugehen in einer Gesellschaft. Oder? Und ich glaube, das ist schon ein Thema, das uns auch recht stark beschäftigt. Und ich bringe jetzt, Podcast heisst Stammtisch, so eine Aussage, die oft an einem Stammtisch sicher schon gefallen ist und wo immer wieder viel Zustimmung findet, dass Leute sagen, also wenn jemand mein Kind würde oder meine Frau, oder so, dann würde ich mir das, was die Justiz macht, nicht länger, dann würde ich selber für Gerechtigkeit sorgen. Das ist ja irgendwie etwas, was bei uns gar nicht so ganz weit weg ist. Und ich fände es spannend, mit euch noch ein bisschen darüber zu schwätzen, so, was eigentlich Schuld jetzt nicht nur an Recht braucht und an Rechtsmittel und Massnahmen, sondern irgendwo auch an Versöhnung, die wieder Lebbarkeit herstellt, an Symbolischem, an Ritual.
Ja, ich schwanke da so ein bisschen hin und her. Also einerseits dünkt es mich tatsächlich eine Errungenschaft, Gerechtigkeit abstrahiert zu haben und eben dass eine Instanz, die nicht emotional involviert ist, sagt, was ist jetzt die angemessene Strafe für das. Also auch bei uns spielt ja genug eine Rolle, auch in der Gerichtspraxis. Es ist also auf Zivilprozessebene sowieso. Und einfach, dass man das Strafmass nicht dass eine Instanz macht, die nicht betroffen ist von dem Fall. Weil das andere wäre ja dann, das Gegenteil wäre ja dann, dass die Opferfamilie kann sagen, ja, nein, irgendwie haben wir jetzt Verbarmen mit dem Täter, er hat sich entschuldigt bei uns, es langt, wenn der 2 Jahre ins Käfig kommt, oder könnten nicht rauslassen, oder? Also wenn jetzt nur darum geht, die Opferseite zu befriedigen mit der Strafe, oder eben im Gegenteil sagen, das langt uns nicht, 20 Jahre ist uns zu wenig und zu früh rauslassen darf man sowieso nicht, das führt ja irgendwie auch in eine chaotische Situation hinein eigentlich. Mhm. Und vor allem, wenn es dann noch so der ganze Ehrbegriff und die Angst vor dem Gesichtsverlust drin kommt, also dann wird es wie unlösbar. Und das dünkt mich ja auch, zeigt die Reportage, wie stark, dass man in dem gefangen ist. Und andererseits finde ich aber, eben was wir vorher drüber gehabt haben, den Ausweg, den der Kanun auftut, von aufeinander müssen zugehen, miteinander müssen weiterleben, oder? Das ist ja das Faszinierende wahrscheinlich auch daran, dass das Gesellschaften gewesen sind, die nicht Kilometer weit weg auseinander gelebt haben, sondern so verwoben gewesen sind, dass die haben müssen einen Weg finden, das Verbrechen irgendwie zu sühnen, zu tilgen und eben dann das Ehrenwort geben, dass das jetzt keine Rolle mehr spielt und dass man weiterleben kann. Es geht ja auch um das, oder? Dass, dass man in dieser Begegnung einen Weg findet, um mit dem Leben, was passiert ist. Und das finde ich etwas ganz Starkes. Und das finde ich auch, also es, und das ist ja das, ich meine, kein Wunder, dauert das Jahre, das ist ja etwas wahnsinnig Anspruchsvolles, dass ich wirklich kann sagen, ja, ich habe dir vergeben. Und dann nicht 2 Wochen später kann sagen, hey, ich finde es jetzt doch daneben. Oder ich habe mir es anders überlegt. Sondern ich muss mit dieser Person als mein Nachbar, als meine Nachbarin können weiterleben, muss denen in die Augen schauen. Und dort finde ich schon stark. Also, dass auch der Täter eben öffentlich muss zu seiner Tat stehen und dem Opfer oder der Opferfamilie, dem Opfer ja kann er leider nicht mehr, muss in die Augen schauen und sagen, und das finde ich Stärke dran. Mhm. Also das sind für mich so die 2 Seiten.
Ja, ich finde das sehr stark. Ich denke, die Ausgangslagen sind halt komplett anders. Ich meine, ich kann, glaube ich, in der Schweiz damit rechnen, dass die Justiz das einigermaßen eine Form von Gerechtigkeit herstellt, oder? Mit einer Strafe. Aber und dann muss ich mit dem Leben lernen, aber ich kann wie darauf vertrauen, da kümmert sich jemand darum und versucht, eine faire Situation irgendwie zu schaffen. Aber ich glaube, in Albanien, also jetzt gerade im Frühling, hat es einen Fall gegeben in den Medien, da hat ein 17-Jähriger auch den Täter erschossen, wo ich glaube, sein Onkel erschossen hat vor 15 Jahren. Und der ist ins Gefängnis gekommen, der Täter. Und der ist aus irgendwelchen Gründen, wo man auch wieder Korruption vermutet, ist der viel zu früh wieder freigelassen worden. Und ich denke, wo habe ich jetzt drauf auswählen? ich glaube, wenn man schon im Gericht schon gar nicht erst kann vertrauen kann, dass es ein gerechtes Urteil spricht, dann spielt die ganze Gedanke von Mediation und Versöhnung noch viel, also ist einfach noch mal viel wichtiger.
Ja, oder überhaupt unabhängig ist, oder? Also, ja, meine, genau, was dann gerecht ist, eben, das sagen ja die Juristinnen und Juristen immer, uns geht es um Recht und nicht um Gerechtigkeit. Und eben, was dann gerecht empfunden ist, ist etwas anderes. Aber nur schon, ich glaube, das Vertrauen, das wir schon haben können, ist, die sind nicht involviert. Und wenn es natürlich korrupt ist und Vetterli-Wirtschaft und weiss nicht, dann muss man davon ausgehen, hey, es ist nur schon die Ausgangslage ist irgendwie unfair. Oder?
Hey, wir machen jetzt dort gleich einen kritischen Punkt. Ja, also, für mich ist der Unterschied nicht nur dort drin zu sehen, dass man kann sagen, okay, wir haben eine funktionierende Justiz, sondern unser Strafrecht insgesamt hat eine total andere Absicht, als den Opfer Genugtuung zu verschaffen. Mhm. Das hat sekundär vielleicht auch noch den Charakter, oder? Und wenn jemand verurteilt wird und die Familie tritt als Nebenkläger auf, dann werden die tatsächlich auch von Journalisten gefragt, sind die denn jetzt zufrieden mit dem Urteil und so. Aber das ist eigentlich nicht der primäre Zweck, sondern der primäre Zweck von unserem Strafrecht ist die Reintegration der Täterinnen und Täter. Mhm.
Und ja, das ist auch Bestrafung.
Also, nein.
Sonst müsste man ja gar keine Strafe aussprechen.
Nein, aber das Primäre geht um die Reintegration. Also die Massnahmen müssen so getroffen werden, dass man davon ausgehen kann, dass die helfen, an einer Täterin oder an einem Täter wieder in die Gesellschaft hineinzufinden. Das ist das Erste, was wir haben. Das Zweite, dass es irgendwo um eine Genugtuung, um eine Strafe, um eine abschreckende Wirkung, all das kommt dann schon auch noch. Aber der grosse Unterschied ist doch, wenn du von einem System ausgehst, wie der Kanun das hat, dann sagst du eigentlich, jawohl, du hast das Recht eigentlich, jetzt Blutrache zu nehmen. Und von diesem Standpunkt aus nachher zu sagen, ich verzichte auf das Recht und gehe weg von der Versöhnung, ist etwas komplett anderes als in einer Gesellschaft zu sein, wo du gar nie das Recht hättest, quasi selber für dein Recht zu schauen und dann irgendwie solltest vergeben. Und ich bin völlig bei dir, Felix. Ich finde es super, in einer Gesellschaft zu leben, wo Gerichte über das entscheiden, wo man Verfahren hat, wo über das entscheiden. Ich frage mich einfach, ob bei uns vielleicht der Schwachpunkt nachher amix im Umgang mit der Opferseite ist, wo im Prinzip gar nie mit dem Vorschuss von ich habe einen Anspruch, ich habe ein Recht, mir ist etwas genommen worden, wo mir muss zurückgegeben werden, in so einen Prozess hineinstartet, sondern bei uns ist ja alles sehr, sehr täterfokussiert und wie bekommen wir die Leute wieder rein. Und vielleicht letzter Satz, die Tendenz kann eben dann vielleicht erklären, warum so etwas wie eine Verwahrungsinitiative, die eigentlich in unserem Strafrecht überhaupt keinen Sinn macht und ein völliger Fremdkörper ist, in einer Volksabstimmung aber nachher durchkommt.
Oder? Ja, genau, das wollte ich sagen. Ich glaube, das ist ja auch verbreitete Kritik an unserem System, das zu täterorientiert ist. Oder? Und der Kanun, habe ich das Gefühl, ist wie das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob das Gegenteil mal ist, eigentlich klar opferorientiert. Also es geht auch nicht, es ist mir eben auch bei dem Roman, den ich zur Lektüre empfehle, aufgefallen, im Fokus ist die Opferfamilie. Was macht jetzt die Opferfamilie? Oder? Was fordert sie ein vom Täter? Also irgendwie der Täter spielt gar keine Rolle mehr, sondern die Frage ist höchstens, hat er das dürfen oder hat er es quasi nach sein Vergeltungsmord nach kanonischem Recht schön durchgezogen zur rechten Zeit und so, oder? Aber nachher ist eigentlich der Fokus voll auf den Opfer. Und das ist vielleicht so, dass vielleicht auch die Schwierigkeit, das zu überwinden, wenn so ein EU-Rechtssystem in so einem Staat, wo ja ist ein Beitrittskandidat, Albanien, aufgepfropft wird, wo tatsächlich wie von einer ganz anderen Seite her kommt und fragt, wie schützen wir Gesellschaft vor dem Täter und nicht fragt, welche Rechte wie tun wir die Opfer befriedigen und schauen, dass die mit dem leben können. Oder? Das ist wie ganz ein anderer Ansatz. Und vielleicht macht das den Sprung so schwierig.
Ja. Dorthin. Gleichzeitig finde ich es eigentlich etwas ganz Starkes, also die Versöhnung und Vergebung. Ich denke, überhaupt Vergebung, um nach einem schlimmen Ereignis wieder zu deinem Seelenfrieden zu kommen, ist ja Vergebung sowieso ein ganz starkes Mittel. Und ich finde eigentlich die Idee, dass da ein Gesellschaftssystem versucht, eben auch den Seelenfrieden wiederherzustellen, die finde ich eigentlich, die passt mir sehr. Ich weiss es gerade nicht mehr so genau. Ich habe gemeint, dass ja auch, ich glaube, in Sachen Scheidungen wird doch inzwischen empfohlen in der Schweiz, dass man eine Mediation sucht. Also ich wollte es noch nachschauen, ich habe es leider nicht mehr gemacht. Und das geht ja eigentlich in eine ähnliche Richtung. Sehr, also damit die Eltern, also falls sie Kinder haben, nachher noch funktionieren, dass sie eine Mediation sollen machen. Und ich finde, so der Ansatz, ja, den finde ich stark. Ja. Also, dass man sich eben sehr wohl um die Opfer kümmert und dass sie zur Ruhe kommen eigentlich. Oder? Und das, was sie ja sagen, all die Versöhnungen, die sind noch nie gebrochen worden. Das ist eigentlich wirklich heilig.
Und das ist dann auch Ehrensache, oder?
Also sich daran halten. Sich daran halten, aber ich glaube, vielleicht will man auch zu einem Frieden finden. Also dass die Rache-Gedanken eigentlich einfach auch verschwinden, vielleicht durch die Vergebung.
Und genau das bringt mich eben so auf eine Idee, ob es vielleicht gar nicht nur die Alternative gibt zwischen einer Täterorientierung oder einer Opferorientierung.
Sondern beides.
Ob vielleicht eine Form von Recht könnte entstehen, die sagt, wir haben so etwas wie den gesellschaftlichen Frieden im Sinn. Und zwar jetzt nicht einfach durch Abschreckungsmassnahmen oder so, sondern wirklich durch einen Prozess, der muss gemacht werden, dass so etwas wie Lebbarkeit wiederhergestellt wird in etwas, das zerrüttet und zerstört ist. Also so das jüdische Scherbengericht zum Beispiel hat ja eigentlich auch die Idee, dass es wiederum geht, dass Gerechtigkeit dort gefunden wird, wo der Austausch passiert und wo nachher etwas hergestellt wird, wo ein Konsens wär jetzt intellektuell, aber wo es wieder stimmt und ein Weiterleben möglich ist. Mhm. Und das, glaube ich, ist bei uns das, was manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Also, dass wir zwar saumässig gut drin sind, zu sagen, wir haben jetzt nicht irgendwie eine komische Kasuistik, sondern wir haben wirklich Richterinnen und Richter, wo man kann vertrauen, wir haben Prozesse, wo man kann vertrauen.
Und nachvollziehbare Prozesse.
Wo nachvollziehbar, wirklich, ja. Aber wo vielleicht dort nicht Intuitionen von einem möglichen Weiter- und Zusammenleben in allen Teilen richtig abholen, oder?
Ja, zugleich ist das natürlich wahnsinnig herausfordernd. Eben das Faszinierende finde ich auch, dass der Gedanke von der Versöhnung in das Rechtssystem integriert ist. Oder wir trennen ja sehr stark trennen. Also, ein Richter würde nie irgendwie, das ist bei der Seelsorge vielleicht dann höchstens noch, Versuch, irgendwie den Opfer zu ermöglichen, zu vergeben. Oder eben Gefängnisseelsorgen, die sagen ja häufig, der Täter muss auch sich vergeben und vielleicht einen Schritt auf die Opfer zu machen. Aber was aber ich eben gerade auch jetzt nach der Lektüre von deinem Text merke, wie schwierig das ist, es entsteht daraus so eine Abhängigkeit auch von dieser Opferfamilie, oder? Also ein Mord kann 10 Jahre zurückliegen, das Verfahren kann 10 Jahre laufen, und sind alle auf dem Weg und einer kann sagen, nein, ich finde, ich muss jetzt doch rächen. Irgendein Onkel, irgendein Cousin, irgendein Bruder, auch eine Mutter. Und dann ist es gescheitert. Also man muss, das ist wahnsinnig fragil, oder? Also man muss den Punkt erreichen, wo man das Ritual kann durchführen kann und dann darauf vertrauen, dass der Frieden hebt. Mhm. Und eben, interessant ist, dass du sagst, offensichtlich hebt der Frieden, obwohl der ja kein Vertragswerk oder so, nein, sondern muss man einfach darauf vertrauen, dass jetzt wirklich, also darum, also ja, es tut mir wahnsinnig anspruchsvoll, so einen Weg zu gehen, wo die Mediatoren, die Priester da gehen. Mhm. Also es gibt so eine Abhängigkeit.
Ja. Vor allem, wenn dann eben noch eine Gesellschaft ist, wo an die eher appelliert, was ich glaube, bei uns ja nicht, ich glaube, bei uns kommt niemand und sagt, du bist eine Flasche, wenn du selber Gerechtigkeit einforderst. Ja, genau. Aber der Mark hat das, wie er sagt, viel erlebt. Als Nachbarn gesagt haben, er sei kein Mann, weil er den Tod von seinem Neffen nicht recht oder weil er es noch immer offen lässt, alles. Mhm. Und ich glaube, wenn man da so noch angeheizt wird, dann macht das noch viel fragiler natürlich.
Hast du können erfahren, wie dann der Status ist von der Versöhnung? Also wird das als ehrenvoll angeschaut? Oder sind das die Hösis, wo die Versöhnung anstreben? Also weil bei deiner Hauptfigur ist ja eher gewesen, er ist den Weg von der Justiz gegangen.
Ja.
Und das hat, glaube ich, stark damit zu tun, ja, eben, was vertraust du den korrupten Richtern, nimmst du doch selber in die Hand. Aber der Versöhnungsprozess ist ja wieder etwas anderes eigentlich. Also das ist ja, könnte man ja durchaus als sehr ehrenvoll anschauen, dass man sich eben, dass man nicht in der ersten Reaktion Rache übt, sondern sich getraut, denen in die Augen zu schauen. Also oder den Täter zum Kaffee zu begrüßen. Das ist ja eigentlich, finde ich, fast die grössere Leistung, was jetzt die Ehre anbelangt.
Ich weiß es nicht, ich kenne zu wenig Fälle. Ich glaube, es gibt beides. Also ich kann ja immer nur erzählen, was mir erzählt worden ist oder was ich gelesen habe. Ich denke, es gibt Fälle, wo die Versöhnung etwas sehr Ehrenvolles ist, vor allem wenn die Familie vielleicht schon als eine geachtete Familie war. Aber ich habe auch davon gehört, dass es schwierig ist zu versöhnen, weil man einfach sagt, das ist eigentlich so die Schwächling-Variante. Mhm. Also so ein richtiger Mann, der stellt die Familie eher nicht, nicht durch Versöhnung her, sondern durch Mord.
Ja. Okay.
Ja.
Was bei mir schon noch zurückbleibt, ist so, wenn man jetzt redet über Versöhnen oder über Verzeihen oder so, dann ist es ja irgendwie immer auch etwas, wo man darauf verzichtet. Also irgendwo steckt ja im Wort Verzeihen auch der Verzicht auf etwas drin.
Also die ersten vier Buchstaben.
Ja, nein, es ist so, wer verzeiht, verzichtet ja irgendwo darauf, einen eigenen Anspruch durchzusetzen oder etwas, wo man findet, das würde jetzt mir zustehen. Und bei uns im Recht habe ich den Anspruch ja gar nie. Also wenn jemand seinen Bruder verliert durch einen Totschlag oder was auch immer, dann hat er eigentlich in unserer Gesellschaft gar nicht den Anspruch darauf, jetzt da irgendwie dem Täter gegenüber irgendetwas können. Also er kann als Nebenkläger auftreten, das ist klar.
Genugtuung gibt es, glaube ich, schon, oder?
Ja, also genau. Aber die Ausgangslage hier ist ja noch einmal ganz anders. Dort hast du quasi, also ich meine jetzt wirklich dort, wo es nachher zur Versöhnung führt, du hättest eigentlich die Möglichkeit und verzichtest wirklich quasi aus eigener Freiheit drauf, das zu machen, oder? Und das wäre für mich schon nochmal so die Frage, ob es irgendwo ein Stück weit so eine Freiheit auch bräuchte gegenüber einem Täter oder einer Täterin, damit so etwas wie echte Versöhnung oder ein richtiges Verzeihen überhaupt möglich wäre, oder?
Ich studiere jetzt gerade daran herum, ob es wirklich ein Verzicht ist, weil wenn wir überlegen, was ist die Alternative, ich bringe einfach jemanden von deiner Familie um. Von dem wird weder meine Tochter wieder lebendig, bin ich irgendwie reicher oder irgend so etwas. Es ist ja so eine seltsame, also schon für mich wirklich seltsame archaische Vorstellung, dass man quasi so Blut als die Ware ist, wo also quasi eben der eine ist, was heisst es im Buch, Blutnehmer und der andere. Also es ist so ein Gegeneinander aufwägen, wo ich muss sagen, also verzichte ich wirklich auf etwas, wenn ich, eigentlich habe ich doch mehr von der Versöhnung. Nämlich, ich kann mit der, erstens hat die Täterfamilie öffentlich erklärt, dass sie mir Unrecht da hat. Sie hat müssen anstehen, sie hat müssen, eben, Thema Gesichtsverlust, das dunkelt mich ganz zentral, sie hat müssen Gesicht zeigen und sagen, wir haben das gemacht und wir entschuldigen uns. Oder der hat das, oder der Täter muss das sagen. Und sich entschuldigen muss, Gesicht zeigen. Und habe ich dann mehr davon, wenn ich den einfach umbringe?
Nein, aber das kann ja der Grund sein, warum man nachher den Prozess macht. Aber ich finde, das ist doch eine andere Ausgangslage, wenn du gar nie die Möglichkeit hättest, das jetzt quasi zu rächen. Ich sehe intellektuell die Punkte völlig ein, aber der grosse Unterschied besteht doch darin, habe ich quasi gesellschaftlich zugesprochen, überhaupt die Möglichkeit zu sagen, jetzt ein bisschen archaisch gesagt, Auge, Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Oder habe ich das gar nicht? Ja. Und muss quasi auf dieser Grundlage dann auch noch sagen, ja, und ich vergib dir. Das finde ich wirklich etwas
anderes. Ja, aber es ist ja nicht einfach, ich vergib dir. Also ich meine, das finde ich jetzt wirklich ganz entscheidend. Es ist ein grosser
Schritt
vom Täter auf mich zu. Aber eben, wahrscheinlich, also wenn ich dich recht verstehe, würdest du sagen, es braucht quasi die Drohkulisse von der Rache. Dass es überhaupt funktioniert.
Nein, das meine ich wirklich gar nicht. Und ich meine, dass wir wie zwei total verschiedene Systeme haben. Das eine geht irgendwie darum, dass wir sagen, es wird Recht gesprochen von einer unabhängigen Instanz. Mhm. Und mit dem, das ist nachher die Ausgangslage, wo Täter und Opfer irgendwie weiterleben müssen.
Ja.
Und dort drin musst du ja trotzdem irgendwie arrangieren. Egal, ob du das jetzt miteinander machst oder aneinander vorbei. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Ausgangslage, als zu sagen, die Situation steht vor dem Risiko, dass es auch zu einem Exzess führen könnte, dass der Nächste vielleicht stirbt, dass etwas genommen wird. Und dann biegt man ein in einen Versöhnungsprozess. Ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz andere Ausgangslage als die erste, oder, wo quasi so auf Recht und Gerechtigkeit und Justiz setzt.
Ja, und vielleicht ist es sogar eine Machtverschiebung, oder? Also wenn du sagst, also eben, ich weiss nicht, ob Verzicht wollte, aber es gibt mir zumindest Macht. Also ich kann, oder? Also die Täterfamilie muss muss Angst haben, eben versteckt sich, kommt die Isolation, oder? Also es ist so wie eine Umkehrung von Bedrohungslage, was jetzt natürlich nicht unbedingt gut
solange
finde,
sie unklar
aber,
ist.
Aber es ist weh, solange es nicht geregelt ist, vertut sich weh, die Bedrohungslage oder die Macht weh verschieben.
Genau. Hey, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich denke, wir haben ja jetzt relativ viele Fragen gestellt. Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, das ist jetzt für mich besonders eindrücklich gewesen bei dem Ganzen. Oder das ist etwas, wo ich finde, über das müsste man weiter nachdenken oder so. Möchte ich gerne so in dem Sinn, wie das letzte Wort geben. Was ist für dich ganz wichtig geblieben von dieser Reise, von diesen Begegnungen und dieser Auseinandersetzung mit Blutdrachen?
Also jetzt gerade die Begegnung mit dem Marc Mescher war für mich sehr eindrücklich gewesen, weil sie so aufzeigt, wie komplex eigentlich Realitäten sind. Also wie eben, man hat eine Vorstellung, als ich die ersten Berichte gelesen habe, Blutdrachen, da stellt man sich irgendwie hinterwäldlerische Bauern vor in einem Bergdorf, wo sich da irgendwie archaische Art Gerechtigkeit herstellt. Und dann einfach zu merken, wie komplex die Geschichten sind, wie stark Gefühle involviert sind, eben wie eine Geschichte vom Staat sogar mit ihnen spielt. Also einfach, ich habe einmal mehr gemerkt, wie es sich lohnt, sich fest mit etwas auseinanderzusetzen, wo auf den ersten Blick irgendwie schwarz-weiß aussieht, aber dann in eintauchen in eine Geschichte, wie so etwas entsteht. Das finde ich immer, ich finde es einfach wahnsinnig spannend und bereichernd. Was mich auch sehr berührt, wo der Staat steht heute. Also, wenn alle Jungen wollen weg. Einerseits lieben sie ihr Land, aber eigentlich jeder, den ich getroffen habe, will auswandern zwischen 30 und 40.
Okay.
Also, einfach wie, das finde ich faszinierend, was dort geht. Also, was es überhaupt heisst, eine Staatsentwicklung. Ich habe selber einmal mehr gedacht, leck, habe ich ein Glück. Also, wo ich geboren bin, ich bin heimgeflogen und habe gedacht, ich gehe jetzt zurück in mein Land, wo ich so frei kann leben kann. Also auch als Frau, muss ich sagen. Ich meine, das ganze Thema haben wir noch gar nicht angeschaut. Es ist ein sehr patriarchales Land. Wenn mir etwas passiert, weiss ich, ich kann zur Polizei gehen. Ich vertraue dem Polizist. Ich habe eine Gemeindebehörde, die sich, glaube ich, einigermaßen gut um ihre Bürger kümmert. Und einfach zu merken, hey, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, wie wir leben. Also eines mehr. Das habe ich ja schon bei vielen Reisen erlebt. Aber das... Ja. Da empfinde ich eine grosse Dankbarkeit, dass ich jetzt auch zufällig hier geboren bin.
Und zugleich, ich glaube, du bist ja, dass man jetzt nicht zu traurig, nicht zu traurig endet gegenüber Albani. Also du hast ja das Land aber auch gerne bekommen,
oder? Ja, Wahnsinn,
die nächste Ferie hast du gerade wieder dort verbracht.
Ich bin gerade nochmal gegangen, ich habe nochmal gesagt. Ja, und ich möchte sicher noch einige Mal gehen. Ich finde, da gibt es noch ganz viele interessante Geschichten. Aber ich finde es sehr spannend, was dort abgeht. Ich habe wahnsinnig nette, interessante Menschen kennengelernt, wo ich mir wünschte, die könnten den Mut entwickeln oder auch die Lust zu bleiben und mithelfen an ihrem Land und nicht alle gehen. Also, und das ist eigentlich noch mehr verlottern, das lasse ich jetzt mal böse gesagt. Das ist ja vieles in Gang.
Das ist ja im einen Beitrag auch die Hoffnung, die der Vater über seine Tochter äußert, oder?
Genau.
Die in den USA studiert hat, dass sie vielleicht wieder zurückkommt, weil das Land brauche gute Vorbilder. Ich danke dir für die mega spannenden Einblick. Die findet alle Beiträge, wenn ihr sie nicht eh schon gelesen habt, bei uns in den Shownotes verlinkt. Und auch der Buchtipp Ismail Kadare, Der zerrissene April heisst das. Das findet ihr auch dort drin. Jetzt, ich möchte mich noch verabschieden, und zwar nicht nur von dieser Folge, sondern ganz generell vom Stammtisch. Das war mein letzter Stammtisch gewesen.
Ja, danke. Vielleicht laden wir dich dann einfach
als EQS Gast. Genau, also wenn ich nächstes Mal würde hier hocken, wäre ich sicher aufgeregter, als ich jetzt amigs war. Ja, Felix, ich danke dir ganz herzlich für die super Zeit, die wir zusammen haben mit dem Stammtisch. Es war eigentlich immer etwas, was ich gerne hatte, der Stammtisch, aber irgendwie hat so keine Linie gehabt, kein Pfupf und so, und dann bist du gekommen und hast das reingebracht und ich habe das wirklich genossen und wir haben ganz viele spannende Gäste auch über die kennengelernt und jetzt auch die Anouk mit einem wirklich Thema, wo ich zuerst dachte, yes, was hat das mit uns zu tun. Und jetzt finde ich es total spannend und mein Kopf dreht immer noch weiter. Merci vielmals. Und der Stammtisch geht natürlich weiter. In einer Woche mit einem Thema, wo wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht wissen, gell?
Genau. Also, es wird alles so immer, es wird alles neu.
Aber es wird alles immer nur besser.
Ja, wir werden schauen, aber es hat auf jeden Fall Freude gemacht bis jetzt. Ja. Und ich hoffe, es macht weiterhin Freude. Und eben, wer weiß, vielleicht lade ich dich dann wieder mal an den Stammtisch ein.
Das wäre schön. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss.